Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Kinder und Künstler, beide, sie retten die Welt. Nur Kinder und Künstler können die Welt retten.
Dieser festen Überzeugung ist der ägyptische Maler Mohamed Abla. Am Sonntag erhält er in Weimar die Goethe-Medaille 2022. Willkommen zur Kultur vom Tage mit diesen Themen. Die Seinte Demokratie 1972 gestaltete Otel Eicher den Olympiaauftritt der Bundesrepublik. Gegenblicke. In Berlin findet das dritte Klimakulturenfestival statt. Und in Gera werden Bauhausgebäude für Besucher geöffnet. Am 26. August 1972 begannen in München die Olympischen Spiele. Sie sollten die schändliche Olympiade von 1936 vergessen machen. Aber das Attentat palästinensischer Terroristen auf die israelische Mannschaft überschattet die Spiele bis heute. Ein Befreiungsversuch der deutschen Einsatzkräfte endete katastrophal. 11 Mitglieder des Teams und ein Polizist wurden getötet. Am 5. September soll der Opfer gedacht werden, aber deren Angehörige haben ihre Teilnahme an einer geplanten Gedenkveranstaltung mit Bundespräsident Steinmeier abgesagt. Sie sind enttäuscht, dass das Attentat nie in einem ordentlichen Gerichtsverfahren aufgearbeitet und die Frage von Entschädigungszahlungen nicht abschließend geregelt wurde. Im Bröhan-Museum, dem Berliner Landesmuseum für modernes Design, nähert man sich der schwierigen Geschichte der Olympiade nun über die Gestaltung des Olympiaauftritts. Das Logo, die Plakate, die Uniformen und Piktogramme für die einzelnen Sportarten hatte Otel Eicher entworfen. Er war damals der wichtigste Designer der Bundesrepublik. Über die Ausstellung im Bröhan-Museum spreche ich jetzt mit Carsten Probst. Um welche Botschaft ging es Otel Eicher bei seiner Gestaltung für die Olympiade, Carsten Probst?
Ja, die gesamten Olympischen Spiele München sollten ja, Sie haben es jetzt schon erwähnt, Frau Brinkmann, eine Antithese quasi zu diesen Sommerspielen von 36 sein, während der NS-Zeit, so wie die Bundesrepublik sich ja im Ganzen als Antithese zum NS-Staat verstand. Und Tobias Hoffmann, der Direktor des Bröhan-Museums in Berlin und auch Kurator dieser Ausstellung, macht diesen Anspruch schon an die Gestaltung, an der Gestaltung der Regierungsbauten in Bonn fest, wenn er dann sagt:
Die junge Bundesrepublik stellt sich letztendlich als unpolitisches Land dar, als friedliches Land. Wir sind harmlos, wir tun niemandem etwas. Und diese Entwicklung, glaube ich, hat ihren Endpunkt eigentlich in München 72 und scheitert dort endgültig dramatisch.
Ja, mit dem Scheitern ist natürlich das Attentat auf die israelische Mannschaft gemeint, aber bis dahin war es eben der Plan, durch die perfekte Durchgestaltung der Spiele, durch heitere Farben, sanfte Formen, Bezugnahme auf das positive Erbe der modernen Avantgarden in Deutschland, vor allem des Bauhauses, eben die Erinnerung an die NS-Zeit, ja, man könnte es vielleicht pointiert so ausdrücken, richtig gehen zu überspielen. Also in der Tat wirkt Otel Eichers Gestaltung dieses Erscheinungsbildes der Olympiade heute noch sehr spielerisch, sehr leicht, obwohl es eigentlich ja auch maximal streng bis ins Detail konsequent durchgehalten ist.
Man hat es jetzt bei diesen European Championships gesehen, es wirkt nicht altmodisch, sondern es wirkt immer noch frisch, modern und strahlt auch immer noch so einen Avantgarde-Touch aus. Und das gilt, finde ich, auch für das Erscheinungsbild. Dem sieht man weder an, aus welchem Jahrzehnt es stammt, noch hat man den Eindruck, ja, das hat man halt damals so gemacht. Das könnte eigentlich auch heute nochmal so umgesetzt werden.
Zeigt denn die Ausstellung Carsten Probst, wie er das öffentliche Erscheinungsbild im Detail entworfen hat? Kann man die Schritte von Otel Eicher nachvollziehen?
Ja, den Entwicklungsprozess selbst, den Gedankengang eigentlich nicht, aber eben die vielfachen Anwendungen, also das Farbschema mit Blau, Orange und Weiß, das sich eben absetzen will vom Farbschema der Spiele von 1936, das, wo die Farben Schwarz, Weiß und Rot dominierten, und gerade Schwarz und Rot werden konsequent in München vermieden, aber zugleich sollte eben auch mit diesen Blau- und Weißtönen auch nichts volkstümlich bayerisch wirken, obwohl das natürlich auch die bayerischen Landesfarben sind. Es sollte eben eine gewisse Strenge vermitteln, Ebenso wie dieses sehr modular gestaltete Maskottchen, der Dackel Waldi, der auch eben ein sehr bayerisches Tier, Haustier war zu der damaligen Zeit, das Urtel Eicher in eine sehr konkretistische, spielerische, bausteinartige Form brachte. Dann die Uniformen, die nichts Hartes, Strenges haben durften, die Uniformen der Ordner. Also eher diese spielerisch gemachten Plakate, die berühmt gewordenen Piktogramme für die einzelnen Sportarten, die ja bis heute verwendet werden. Also der sportliche Wettkampf wird sozusagen in eine Atmosphäre des fröhlichen, friedfertigen getaucht. Und hierzu noch einmal Tobias Hoffmann.
Alles Kämpferische, alles Aggressive soll rausgelassen werden. Keine geraden Wege, die praktisch so ein Marschieren der Mannschaften, die jetzt da zum Kampf in das Stadion einziehen, signalisiert werden. Nicht Kampf, Spiele. Die Völker der Welt kommen zusammen, um zusammen zu spielen. Das ist der Grundgedanke des Geländes und das ist auch der Grundgedanke des Erscheinungsbildes von Urtel Eicher.
Man könnte also jetzt sagen, nach dieser ganzen, ja fast perfektionistischen Durchgestaltung, es könnte sich fast um seine Art Gesamtkunstwerk handeln. Ja, wenn es nicht gerade der Anspruch des späten Bauhauses auch gewesen wäre, Gestaltung wirklich als einen eigenen kreativen Akt zu sehen. Und gerade deshalb war Eicher ja eigentlich auch der Überzeugung, durch Design die demokratische Gesellschaft auch politisch mitgestalten zu können.
Fiel denn mit dem Angriff auf die israelische Mannschaft die Illusion von der jungen Bundesrepublik, Gegenteil des NS-Staates zu sein, in sich zusammen?
Ja, Frau Brinkmann, das wird jetzt als These in dieser Ausstellung nicht so direkt formuliert, aber wenn Sie sich durch die Ausstellung bewegen und ja diese historischen Hintergründe, über die wir jetzt auch nochmal sprachen, hinzudenken, dann läuft es darauf hinaus. Dieses sich darstellen als das geläutete Deutschland, das den Nationalsozialismus vergessen machen kann, wird durch das Attentat von der Realität eingeholt und dadurch erklärt sich dann im Umkehrschluss auch diese verschämte bis hilflose Reaktion zur Zeit der Anschläge, aber eben auch diese Schwierigkeit, das bis heute konsequent aufzuarbeiten und sich der Verantwortung zu stellen. Also das Design vermittelt gewissermaßen den Geist dieser Spiele und ihrer Gestaltung, der Botschaft, die sie nach außen bringen wollten. Und diese Botschaft wird im Kern quasi durch das Attentat konterkariert und getroffen, mit Nachwirkungen bis heute.
In München widmet sich die Pinakothek der Moderne derzeit der Olympiade von 1972 anhand von Architektur und Stadtplanung. Ergänzen sich diese Ausstellungen?
Ja, ich würde sagen, das gehört unbedingt zusammen, thematisch jedenfalls. Wobei ich sagen würde, in Architektur und Stadtplanung drückt sich natürlich viel offenkundiger auch der politische Ausdruck dieser Olympiade und ihrer äußeren Gestaltung aus. Dem politischen Gehalt von Urtel Eichers fröhlichem Design, würde ich sagen, kommen Sie eigentlich nur mit etwas Vorwissen auf die Spur. Sie haben also in dieser Ausstellung nie den Eindruck, es wird jetzt ein großer historischer Aufriss noch einmal gemacht. Es bleibt sehr konkret bei seinen Entwürfen für die einzelnen Designvorschläge. Aber wie gesagt, mit einem Vorwissen haben Sie den Eindruck, dass Sie hier mitten in das Gefühl, in das Selbstgefühl der Olympiade von 72 eintauchen und dem auch sehr, sehr nahe kommen.
Was man von diesem Wochenende an und im Vorfeld der Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des Attentats im Berliner Bröhan Museum über Olympia 72 erfahren kann, hat uns Carsten Probst erzählt. Dafür besten Dank. Die Goethe-Medaille ist der wichtigste Preis der auswärtigen Kulturpolitik der Bundesrepublik. Sie wird jährlich am 28. August, dem Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes, in Weimar verliehen. 2022 ist der ägyptische Künstler Mohamed Abla einer von drei Kulturakteuren, die Medaille erhalten. Da das Goethe-Institut gemeinsam mit dem Kunstfest Weimar ein Begleitprogramm ausrichtet, das die Begegnung mit den Preisträgern und Preisträgerinnen ermöglicht, konnte unser Landeskorrespondent Henry Bernhard Mohamed Abla schon vor der Ehrung am Sonntag treffen in der Galerie Eigenheim.
Im Trubel der Vernissage entziffert Noura Simoni Abla einen arabischen Satzfetzen auf einem Bild von Mohamed Abla, der übersetzt.
45 Millionen Viagra-Tabletten, die nach Ägypten geklaut werden.
geschmuggelt werden, okay.
Nora Simoni Abla ist nicht nur Mohammed Ablas Tochter, sondern auch die Kuratorin der Ausstellung in der Weimarer Galerie Eigenheim. Die Collage zeigt Passanten auf einer Straße, einen Polizisten mit Gummiknüppel, Fragmente einer 5-Dollar-Note sind zu erkennen, arabische Schlagzeilen überschreiten das ganze Bild.
Das kann ich nicht lesen, aber das ist auch etwas Typisches, das in seiner Arbeit dann immer wieder kommt, das ist eigentlich Text, aber er ist nicht unbedingt zusammenhängend. Wenn man nicht arabische Schrift lesen kann, ist das gar nicht so wichtig. Also klar hat es für ihn eine große Bedeutung, aber es ist einfach mehr so, man sieht, dass es ein Statement ist und das ist schon wichtig genug für ihn. Und die Ästhetik der arabischen Schrift ist halt das, was auch sehr wichtig ist.
Die kleine Ausstellung mit dem Titel Wörter halten zeigt Arbeiten auf Papier. Fotografien, Drucke, Malerei, Collagen. Immer stehen Menschen im Mittelpunkt. Vieles, eher alles ist politisch. Die Dollarnoten tauchen oft auf. Polizisten, Soldaten. Der 1953 im ägyptischen Nildelta geborene Mohammed Abla hat in Ägypten, in Wien und Zürich Kunst studiert und lange im niedersächsischen Walsrode gelebt. Die in Weimar gezeigten Bilder sind zwischen 1999 und 2015 entstanden. In einer politisch bewegten Zeit in Ägypten, erzählt Abla im Gespräch zur Vernissage.
Es gab in dieser Zeit viele Opposition, Zeitung, Presse. Man konnte ein bisschen sprechen und man konnte sich durch die Medien ausdrücken und so. Und dann habe ich die Texte von der Zeitung genommen und habe ich in meinen Bildern, weil nachher, wenn Probleme gibt, dann sage ich, das sind nicht meine Texte, das sind von der Zeitung. Das habe ich nicht gemacht. Das sind alles in der Zeitung. So.
Dennoch könne er die meisten dieser Arbeiten heute nur im Ausland zeigen. In Ägypten betreibt Mohammed Abla das Fayum Arts Center. Einen Ort, in dem junge Künstler aus aller Welt zusammenleben und arbeiten. Dort hat er auch das erste Karikaturmuseum im Nahen Osten und Nordafrika begründet. Immer wieder setzt er sich für den Erhalt von gewachsenen Nachbarschaften in Kairo ein, die von Abriss bedroht sind. Gerade für solche Aktivitäten ehrt ihn das Goethe-Institut mit der Goethe-Medaille, sagt die Vorsitzende der Jury, Christina von Braun.
Die Art, wie er in einem Land, das so autoritär regiert wird und schon lange immer wieder es schafft, sein eigenes Territorium abzustecken und damit auch für andere Intellektuelle und Künstler internationale Beziehungen herzustellen und Diskussionen anzufangen. Man konnte sehen, wie Kunst eben auch Türen öffnet, wo man denkt, alle Türen sind geschlossen.
Mohammed Abla stellt international aus, zeigt der Welt die ägyptische Gesellschaft und deren Kämpfe. Während der Arabellion 2011 stand er mit einem Zelt auf dem Tahrirplatz in Kairo, verteilte Informationen, vermittelte, porträtierte Menschen in der Revolution. Später saß er in der Kommission der 50, die eine neue Verfassung für Ägypten ausarbeiten sollte.
Ich meine, die Idee war interessant. Das erste Mal in der Geschichte, in der ägyptischen Geschichte, dass ein Künstler oder ein Schriftsteller mit beteiligt an solcher Aktion. Ich habe gesagt von Anfang, ich will in den Teil von Freiheit, von Rechte und Freiheit. Jeden Tag haben wir 100 von Leuten eingeladen zu uns als Kommission. Und wir haben sie gefragt, was sie sich wünschen von der neuen Verfassung. Und durch diese Erfahrung habe ich tausend von Leuten jeden Tag, Kinder und Behinderte und Nubien und Fischermen und Arbeiter. Ich wollte auch Geschichte hören. Und für mich, alles was ich mache, für Kunst. Und ich sammle viele Geschichten, dass ich nachher male. So.
Auch wenn die heutigen Machthaber nicht viel vom Verfassungsentwurf der Kommission der 50 hielten, die Vermittlung von Kunst für die Freiheit ist Mohammed Ablas Lebensaufgabe.
Kinder und Künstler, beide, sie retten die Welt. Nur Kinder und Künstler können die Welt retten. Wenn wir wirklich an Zukunft denken, dann müssen wir mit Kindern beginnen.
Mohammed Abla. Henry Bernhard hat den Künstler, der am Sonntag mit der Goethe-Medaille geehrt wird, getroffen. Neuere und ältere Arbeiten von Mohammed Abla zeigt die Galerie Eigenheim noch bis zum 25. September. in Weimar. Wir sprechen morgen in Fazit mit der Konfliktforscherin Annette Weber, die die Laudatio auf Tali Nates in Weimar hält. Die Historikerin Tali Nates wird für ihre Arbeit am Holocaust and Genocide Center mit der Goethe-Medaille geehrt.
Fazit.
Der Klimawandel ist eine angstmachende Gegebenheit. Wie Literatur, Film und neue Musik darauf reagieren und nach welchen Lösungen Kulturschaffende suchen, das führt das Climate Cultures Festival in Berlin an diesem Wochenende in seiner dritten Ausgabe seit 2020 vor. Der Publizist Martin Zähringer beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit ökologischen Fragen und Nature Writing. Er hat das Festival gegründet und für dieses Jahr viele Gäste eingeladen, die aus dem sogenannten globalen Süden kommen. Willkommen bei Fazit, Herr Zähringer.
Hallo.
Bringt die Umweltpolitik einfach zu wenig oder warum setzen Sie auf die Künste, wenn es darum geht zu begreifen, wohin unsere Welt, unser Planet sich entwickelt, wenn vieles so weiterläuft wie bisher?
Die Umweltpolitik bringt eindeutig zu wenig. Die Beratung durch die Wissenschaft bringt den Politikern offensichtlich auch zu wenig. Und ich denke, die Medien sind leider auch ein bisschen daran beteiligt, die Geschichte nicht so klar zu fassen, wie sie ist, weil die Medienarbeit ein bisschen schnelllebig ist. Das kulturelle Gedächtnis ist natürlich jetzt unser Anliegen. Wir wollen über die kulturelle Arbeit, die ein bisschen anhaltender wirkt und auch wirken wird in Zukunft, feststellen, wie die Situation eigentlich aussieht aus der Sichtweise der Menschen.
Was das Klimaproblem oder den Klimawandel angeht, gibt es natürlich viel Sachbuchliteratur, aber befinden sich Autoren, die sich mit dem menschengemachten Klimawandel literarisch beschäftigen, in Deutschland eher in der Nische?
Es ist eine Nische gewesen, weil man diese Klimaliteratur oder Climate Fiction, wie wir ja jetzt herausgearbeitet haben, sehr lange bei Science Fiction abgelegt hat. Ich sage jetzt bewusst abgelegt, weil die Science Fiction Literatur auch nicht gemäß ihrem Wert wahrgenommen wird bei uns leider. Insofern war es eine Nische, aber inzwischen beschäftigen sich Autoren aller Verlage, ich sage jetzt mal Verlagsautoren, ernst genommene Verlagsautoren mit dem Klimawandel, ohne davor zurückzuschrecken, wie noch vor ein paar Jahren, wo es hieß, Klimawandel, das ist ein Thema, das sich nicht verkauft.
Ich hoffe, die Frage ist nicht zu groß, aber wie unterscheidet sich denn der Blick von Climate-Fiction-Autoren aus Afrika und Asien von dem ihrer Kollegen und Kolleginnen aus den USA und Europa?
Es unterscheidet sich, soweit ich jetzt im Moment beschäftige, dadurch, dass lokale Traditionen und Sichtweisen der Klimakulturen, wie ich sie verstehe, in dieser Literatur mitbearbeitet werden. Also ein sehr schönes Beispiel ist Wu Mingyi, der dieses Jahr seine Premiere hat auf unserem Festival mit der deutschen Übersetzung, der eine Doppelgeschichte erzählt, einmal von einer westlich geprägten Wissenschaftlerin und einmal von einem indigenen Jungen, der aufs Meer geschickt wird. Nach alter Tradition, er ist der Zweitgeborene und muss jetzt sterben, aber er stirbt nicht, er landet auf einer Insel und das ist der große Plastikstrudel im Atlantik. Also diese Aufnahme von indigenen Traditionen zum Beispiel und der modernen Welt, das ist so ein Kennzeichen für nicht-westliche Literatur. Aber das ist nur eines.
Klimaliteratur in den USA gibt es schon sehr viel länger als in Europa, oder?
Ja, Climate Fiction ist in den USA schon seit mindestens 60, 70 Jahren en vogue. Wobei man jetzt Climate Fiction sagt man ungefähr seit 20 Jahren, das ist so als Begriff. Aber die Science Fiction zum Beispiel hat immer schon den Klimawandel im Blick, weil es ja um Technik geht, um Geoengineering und so. Und sowas fasziniert die Science Fiction Autoren natürlich schon. Deshalb haben sie das auch im dem Blick. Oder ein Autor wie Kim Stanley Robinson, der sehr politische Haltung hat und immer guckt so, was passiert eigentlich so vom System her. Der hat schon immer über Klima geschrieben in seiner Science Fiction. Er hat Klimawissenschaftler als Rollen eingeführt. Und es gibt inzwischen kaum überschaubar noch die Produktion der Climate Fiction.
Wie stark verarbeiten die Autoren in ihrer Klimaliteratur eigentlich naturwissenschaftliche neue Erkenntnisse?
Das kommt immer ganz drauf an, wie gesagt. Also so Science-Fiction-Autoren neigen schon dazu, immer up-to-date zu sein, was die neuesten Forschungen angeht. Und das wird dann eben in Szenarien transportiert. Leute wie zum Beispiel Ilya Trojanow kommen dann auf die Idee, mal einen Gletscherforscher zum Helden eines Romans zu machen, der natürlich auch so ein bisschen Faktenwissen transportiert. Was ich sehr interessant fand, das waren Strategien von Sachbuchautoren mit literarischen Mitteln, die Fakten zu bearbeiten. Und das ist auch wieder eine starke Anglo-Tradition. Also tatsächlich sich bemühen, so eine Fiktionalisierung einzubringen in eigentlich ein Sachbuch über Klimawandel und meistens mit einer globalen Perspektive.
Sie haben ein Plakat mitgebracht des Festivals. Wenn man das aufklappt, sieht man viele Autos, Rauch natürlich, Feuer, Kühltürme. Auffällig viele Autos. Wird das ein Autogipfel?
Ja, der Sonntag ist der Autogipfel. Es geht eigentlich bei uns sehr stark um diese Geschichte des Extraktivismus. Die gnadenlose Ausbeutung der Rohstoffressourcen auf dem Planeten zugunsten des Wirtschaftswachstums ist ja eigentlich die Grundlage des Klimawandels, der Klimakrise. Und die Rohstoffgeschichten spielen immer auch eine Rolle, eine große Rolle in den kulturellen Produktionen der Klimakulturen, die wir so suchen. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel einen Film aus Jamaika, da geht es um Aluminium. Bauxitabbau in Jamaika spielt eine große Rolle. Und die Filmemacherin Esther Figueroa, die hat einen Film gemacht über die Geschichte des Aluminiums weltweit. Dabei auch immer so Widerstandsgeschichten mitporträtiert. Das ist eine Arbeit, die hat 10 Jahre gedauert. Das ist ein sehr schöner Film. Und wenn wir jetzt am Sonntag, am Ende des Festivals, zum Thema Auto kommen, dann sind wir natürlich materialgeschichtlich auch noch beim Aluminium. Und wenn man in Deutschland über Klimakulturen reden will, muss man natürlich aufs Auto kommen, weil wir haben das auch genannt, Climate Cultures Made in Germany. Die anderen heißen dann sowas wie Climate Cultures Made in Taiwan oder Climate Cultures Made in Jamaika. Climate Cultures Made in Germany sind leider
die Autos
auf das Auto bezogen. Mhm. Ja.
Bleiben denn die Autoren und Filmer, auch die Aktivisten, die Sie nach Berlin geholt haben, länger im Land?
Oh ja, also wir haben Glück gehabt dieses Jahr, weil eine unserer Strategien ist ja auch, wir wollen ja natürlich auch schon ein bisschen nachhaltig sein. Und wenn wir Leute fliegen lassen, dann sind die oft mehrmals beteiligt auf unseren Festivals. Und dieses Jahr sind zum Beispiel die Jamaikaner. Esther arbeitet auch in Rotterdam, da organisiert sie ein Festival, ein Online-Festival über Extraktivismus. Das passiert gemeinsam, also vorher und nachher. Imani Tafari ist auch hier, die wird noch ein Engagement beim Technikmuseum haben. Also die bleiben so 10 Tage ungefähr. Die anderen sind aber reichlich schnell. Also Wu Mingye aber, der wird noch eine Europatour machen, eine Lesetour. Ansonsten ist es ganz unterschiedlich. Manche kommen zum Panel und sind dann wieder weg. Manche sind beim Festival präsent. Ist ganz unterschiedlich.
Um Gegenblicke bemühen sich die Teilnehmer des Festivals Climate Cultures. Es findet noch bis morgen Abend in der Alten Münze Berlin statt. Über die Ausrichtung und ein paar Programmpunkte habe ich mit dem Publizisten Martin Zähringer gesprochen. Er ist der künstlerische Leiter des Festivals.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Christian Neugebauer für uns.
Serbiens Regierung hat die für den 17. September in Belgrad geplante Parade Europride abgesagt, bei der Menschen für die Rechte nicht heterosexueller demonstrieren wollten. Von Seiten der Organisatoren hieß es jedoch umgehend, dass der Umzug dennoch stattfinden werde, da die Regierung kein Recht dazu habe, diesen zu verbieten. Serbiens Präsident Vučić begründete den Beschluss mit aktuellen Krisen im Land, darunter den Streit mit dem Nachbarland Kosovo. Zuvor hatten rechtsradikale Organisationen sowie Vertreter der serbisch-orthodoxen Kirche Stimmung gegen die Veranstaltung gemacht. Europride wird seit 1992 abwechselnd in verschiedenen europäischen Hauptstädten organisiert. Serbien hätte nun die erste Station in Südosteuropa sein sollen. Spanien trauert um den Flamenco-Gitarristen und Komponisten Manolo Sanlúcar. Der Musiker starb heute im Alter von 78 Jahren in einem Krankenhaus unweit seiner Geburtsstadt Sanlúcar de Barrameda im Süden Spaniens, wie die Gemeinde mitteilte. Sie rief eine 3-tägige Trauer aus. Neben vielen anderen Auszeichnungen erhielt Sanlúcar in Spanien im Jahr 2000 den Nationalen Musikpreis. Die türkische Popsängerin Gülşen ist wegen eines Scherzes über religiöse Bildungseinrichtungen verhaftet worden. Die 46-Jährige sitzt nach türkischen Medienberichten unter dem Vorwurf der Anstachelung zu Hass und Feindseligkeit in Untersuchungshaft. Sie hatte bereits im April bei einem Konzert scherzhaft zu einem Kollegen gesagt, dessen Zitat »Perversität« sei auf seine Zeit an einer Imam-Hatip-Schule, also einer religiösen Schule, zurückzuführen. Auch der türkische Präsident Erdogan war auf einer solchen Schule. Das Video machte in den sozialen Netzwerken schnell die Runde. Inzwischen hat sie sich entschuldigt. Oppositionsparteien und andere Künstler fordern Gülşens Freilassung. Vor der Nordwestküste Frankreichs sind drei Schiffswracks aus der Zeit von König Ludwig XIV. Identifiziert worden. Wie das französische Kulturministerium bekannt gab, handelt es sich um Schiffe aus der Flotte des französischen Königs. Sie waren im Mai 1692 in der Seeschlacht von La Hougue gegen England und die Niederlande gesunken. Die Wissenschaftler erhoffen sich neue Erkenntnisse über den Schiffsbau jener Zeit. Gegenstände, die in den Wracks gefunden werden, könnten zudem Aufschluss über das Leben an Bord geben.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
1919 wurde die legendäre Bauhaus-Kunstschule in Weimar eröffnet. 5 Jahre später musste sie ihren Standort aus politischen Gründen nach Dessau verlagern. Die beiden Städte haben die Entwicklung modernen Designs und moderner Architektur maßgeblich geprägt. Aber es gibt mehr Orte in Deutschland, an denen die Geschichte des Bauhauses ablesbar bleibt. Ich zähle nicht alle Städte auf, aber Berlin gehört dazu. Jena und Gelmeroda, Krefeld in Nordrhein-Westfalen, die niedersächsische Kleinstadt Aalen und Gera in Thüringen. An diesem Wochenende wird in Gera der 4. Bauhaustag begangen. Organisiert wird er von der Stadt und von Vereinen. Katrin Schumann führt Besucher und Besucherinnen durch die besonderen architektonischen Stätten. Guten Abend, Frau Schumann.
Einen wunderschönen guten Abend.
9 Stationen hat die Route, die Sie Interessierten anbieten. Dazu gehört der Handelshof mit einem 34 Meter hohen Turm.
Ja.
Von wem ist der Hof entworfen worden?
Also die Stadt hat damals eine Ausschreibung veranstaltet, haben sich sehr viele Architekten beworben und gewonnen hat der Architekt Hans Brandt aus Berlin, der dieses wunderschöne Gebäude errichten ließ. Und wir haben also eine ganz schlichte Fassade. Er hat sich da etwas angelehnt an den amerikanischen Wolkenkratzerstil und er hat also auch eine wunderschöne große beleuchtete Uhr angebracht mit 5 Meter Durchmesser und auch die Fenster sind in einer geradlinigen Form. Es ist ein Hochhaus mit 2 Seitentrakten. Auf dem einen Seitentrakt hat man zum Beispiel auch ein Restaurant oder ein Casino gehabt und war natürlich technisch zur damaligen Zeit auf dem höchsten Niveau mit Paternoster, mit Rohrpost, mit Schalterhalle, Dressurräumen etc.
Ein anderes öffentliches Gebäude ist die Schäferklinik. Sie ist der letzte reine Ziegelbau in Deutschland. Ursprünglich eine dreigeschossige gynäkologische Klinik. Was für eine Funktion hat das Haus heute?
Es ist damals nach der Wende zurückgegangen an die Nachfahren von dem Ernst Schäfer. Und die haben sich natürlich dieses Hauses angenommen, haben es wunderbar saniert und wird heute genutzt als Büroräume einmal von einer Steuerberatungsgesellschaft und vom medizinischen Dienst. Also voll im Gebrauch und sieht wunderbar aus. Sind auch noch viele originale Teile drin, von Lampen angefangen über Türen und Fußboden und Türklinken, also ganz toll.
Ich kann mir vorstellen, dass man nicht das ganze Haus besichtigen kann, aber in was für Teile führen Sie die Besucher?
Also wir führen sie in das Treppenhaus, weil das Treppenhaus ist in der Hinsicht sehr interessant, denn Thilo Schoder, der Erbauer dieses Gebäudes, der ja auch Meisterschüler von Henry van de Velde war, also auch in seinem Architekturbüro gearbeitet hat, hat, also ich sage immer Sandwich dazu. Das heißt, das Treppenhaus ist ganz hell, man hat also eine Betonscheibe, dann Glas, Beton, Glas, Beton, Glas. Sieht aus wie ein Sandwich und dadurch ist das ganze Treppenhaus hell erleuchtet. Ganz toll.
Werden denn die von Bauhaus-Architekten entworfenen Wohnhäuser und Villen in Gera allesamt noch bewohnt oder haben die inzwischen nur noch musealen Wert?
Also die meisten sind bewohnt bzw. sind ja Institutionen drin. Haus Schulensburg zum Beispiel, ein Henry van de Velde Bau, war zu DDR-Zeiten medizinische Fachschule, stand dann mehrere Jahre leer und Dr. Kielstein hat sie gekauft und hat sie systematisch nach den alten Plänen von Van de Velde saniert. Es ist ein Kleinod, ein Meisterwerk und es ist deutschlandweit, also nicht nur deutschlandweit, ich würde sagen europaweit einzigartig, weil hier eine Harmonie da ist vom Baukörper über Innenausstattung, Gartengestaltung. Es ist einmalig.
Und Henry van de Velde, den Sie jetzt auch schon mehrmals erwähnt haben, er war ja einer der Gestalter und Theoretiker des Bauhaus. Ja. Wo hat er Spuren hinterlassen?
Er hat im Haus Schulenburg Spuren hinterlassen und er war ja mit Thilo Schoder, seinem Schüler, eng verbunden. Das heißt, die konnten immer nicht miteinander, aber auch miteinander oder nicht ohneinander, haben sich also sehr befruchtet gegenseitig. Und zum Beispiel haben wir auch den Goldebau hier, das ist ein Industriebau. Da sieht man noch den Einfluss von Henry van de Velde in der Dachgestaltung etc., Fassadengestaltung. Also die beiden, auch als Thilo Schoder, der ja wirtschaftlicher und politischer Flüchtling war, ist er dann nach Norwegen gegangen. Seine zweite Ehefrau ist ja Norwegerin. Und selbst von dort hat er sich weiterhin mit Henry van de Velde kurz geschlossen, hat vieles besprochen und van de Velde hat zum Beispiel auch den Söhnen von Thilo Schoder beim Studium geholfen.
Schoder hat auch die Woll- und Seidenweberei Schulenburg und Pessler gebaut. Ist die eigentlich noch in Betrieb?
Man kann nicht sagen gebaut, er hat sie überformt. Das ist ein altes Industriegebäude gewesen, es war aber zu klein und Thilo Schoder hat im Grunde genommen vor dieses Gebäude Stahlbetonstützen gesetzt und diese mit Klinkern umrahmt, sodass praktisch der Klinkerbau weiterhin zu sehen ist. Und auf dieses Gebäude, was 1910 gebaut wurde, hat er nochmal zwei Etagen draufgesetzt im typischen Bauhausstil mit großen Fensterbändern, mit auskragenden Zwischengeschossen, auch mit diesem Sandwich wieder, mit diesem Treppenhaus, mit Glasklinkern und natürlich dem wunderschönen Schoderzimmer. Also wir sagen Schoderzimmer dazu, weil dieses Zimmer war das Empfangszimmer für die Geschäftspartner von dem Herrn Schulenburg. Und das ist ganz toll ausgerichtet, entsprechend des Bauhauses. Und es gehört der Firma Getzner, das ist eine österreichische Weberei. Und es ist noch im Gebrauch, aber im Moment als Lager, da die Firma umgezogen ist, weil die Kapazitäten nicht mehr ausgereicht haben, also Neubauten gesetzt in der Nähe des Flugplatzes. Aber es wird weiterhin von der Firma genutzt.
Und wahrscheinlich steht dieses Schoderzimmer auch unter Denkmalschutz, kann
ja,
ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall. Die haben 1908, glaube ich, einen Denkmalschutzpreis bekommen.
Was bedeutet denn, Frau Schumann, der Stadt Gera ihr Bauhauserbe über diesen Bauhaustag hinaus?
Also ich sage immer, in Weimar und in Dessau ist studiert worden und in Gera gebaut. Gera war immer eine Industriestadt, sehr prosperierend. Sehr viele Fabrikanten hatten wir hier. Wir hatten Maschinenbau, Textilindustrie und Musikinstrumentenbau. Und die wollten natürlich zeigen, was sie haben, sodass unwahrscheinlich viel entstanden ist. Und entsprechend des Trends des Bauhauses sind hier sehr viele Gebäude entstanden. Es ist für uns eigentlich stadtbildprägend, diese Bauhäuser. Denn wir haben hier die meisten Häuser aus der Bauhauszeit in Thüringen. Und auch zum Bauhausjahr und auch danach. Die Leute sind hoch interessiert, diese Gebäude zu sehen, auch von innen zu sehen, was ja nicht immer möglich ist. Und an diesem Bauhaustag machen wir diese Gebäude oder viele dieser Gebäude öffentlich.
Katrin Schumann ist Gästeführerin in Gera. Die Stadt hat die meisten Bauhausgebäude in Thüringen und deshalb findet in diesem Jahr der 4. Bauhaustag statt. Frau Schumann, ich danke Ihnen für die Geschichten zu den einzelnen Häusern. Guten Abend.
Gerne. Guten Abend. Tschüss.
Nach 3 Wochen ist heute das internationale Festival Tanz im August zu Ende gegangen. Über 90 Produktionen wurden gezeigt, darunter etliche Uraufführungen. Virve Suutinen hat das Festival 9 Jahre lang kuratiert. Mit dieser Ausgabe verabschiedet sie sich. Elisabeth Nehring hat vom Auftakt und zur Halbzeit berichtet. Heute zieht sie eine Schlussbilanz und beginnt mit der Deutschlandpremiere von Thank You for Coming Space, der US-amerikanischen Performerin Faye Driscoll.
Im Viereck sitzen wir mitten auf der Bühne. Eine Konstruktion aus Stangen, Seilen und Flaschenzügen hängt mitten im Raum und über unseren Köpfen. Alles ist hell ausgeleuchtet, als Faye Driscoll die Bühne betritt und uns begrüßt. Thanks for coming. Schön, dass ihr da seid. Freundlich fragt die amerikanische Performerin die ersten Zuschauer, ob sie mal dieses Seil halten, mal jenes Gewicht herunterlassen können. Und natürlich sind alle äußerst hilfsbereit, aber auch zunehmend irritiert. Denn Fate Riskell möchte nicht nur Gewichte schwingen oder polternd zu Boden fallen lassen, nicht nur ihren Kopf in unseren Händen ablegen oder ihr Körpergewicht mit der Kraft fremder Menschen ausbalancieren. Sie lässt auch jede Bewegung, ja jeden Atemzug immer mehr akustisch verstärken und bringt sich selbst in immer wieder neue körperliche und emotionale Zustände. Nicht als Darstellung, sondern durch direktes Erleben. Das greinende Gesicht entsteht durch den Biss in eine von der Decke hängende Zitrone, der erschöpfte Körper durch das Gewicht schwerer Betonbrocken, die Performerin einige Male so auf ihre Brust fallen lässt, dass es bereits beim Zuschauen schmerzt. Wenn Fate Riskell zum Schluss von lauter organischen Auflösungsprozessen spricht, vom Zerlaufen der Haut, der Selbstzerstörung der Bauchspeicheldrüse, hat man sie durch eine zwar extreme, aber auch schwer zu interpretierende Tour de Force begleitet. Wie schrieb die New York Times, »It doesn't look like anything you've ever seen before«, und so ist es auch. So eine Performance hat man wahrscheinlich vorher noch nicht gesehen und konnte sie sich auch nicht so recht vorstellen. Großartig, dass Thank You for Coming, Space, nun bei Tanz im August präsentiert wurde, inmitten eines quantitativ und vor allem qualitativ äußerst reichen Programms. Da war die New Creation von Bruno Beltrão, in der der brasilianische Choreograf seine fabelhaften TänzerInnen Urban Dance-Bewegungen wie Kicks, Sprünge und Drehungen in stets unerwarteten Varianten aufblitzen lässt und dabei ein düsteres Panorama der brasilianischen Gesellschaft entwickelt. Oder der thailändische Choreograf Pichet Klunchon, der in dem Duett Number 60 die 59 Posen des klassischen Kontanzes seziert und auf diese Weise ein neues, abstraktes Bewegungsvokabular entwickelt. Oder die in Schweden ansässige italienische Künstlerin Christina Caprioli, die 22 verschiedene choreografische, von der Postmoderne beeinflusste Arbeiten zeigen durfte und deren Lebenswerk zu Recht mit einer Retrospektive geehrt wurde. So viele starke künstlerische Positionen gab es schon lange nicht mehr. Selbst den Ausreißern nach unten konnte man noch etwas abgewinnen, wie dem Solo Amazonia 2040 der kolumbianischen Choreografin Martha Hincapie Cherry, deren performatives Potenzial zwar ausbaufähig wäre, die mit der Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes aber immerhin ein hochaktuelles politisches Thema auf die Bühne brachte. Tanz im August 2022 war die letzte und überzeugendste Ausgabe von Festivaldirektorin Virve Suttinen. Umso bedauerlicher ist es, dass sie Berlin verlassen wird. Ihr Nachfolger ist in der Stadt gut bekannt. Ricardo Carmona war 10 Jahre lang Tanzkurator am Hau und wird ab dem nächsten Jahr das Tanz im August Festival leiten. Seine kuratorische Kompetenz ist unbestritten. Jedoch wäre es kulturpolitisch besser, weil transparenter gewesen, wenn, wie im Fall seiner Vorgängerin, nach einer offenen Ausschreibung eine international besetzte Findungskommission für ihn entschieden hätte, statt der Kultursenat hinter verschlossenen Türen. Zur Entstehungsgeschichte von Deutschlands größtem und wichtigsten Tanzfestival gehörte einst die Unabhängigkeit von einer einzigen Institution, in diesem Fall dem Hau. Und die sollte nicht gänzlich aufgegeben werden.
Elisabeth Nering bilanzierte das heute in Berlin zu Ende gegangene und von Virve Suttinen 9 Jahre lang erfolgreich kuratierte Festival Tanz im August. Suttinens Nachfolger ist gesetzt. Sehen wir in einem Jahr, was der nächste Tanz im August bietet. Am Samstag schauen wir zurück auf besondere Feuilletonbeiträge der zu Ende gehenden Woche. Hier kommt die Auslese von Arno Ozesek.
Diese eine Liebe, die eine Überschrift in der Süddeutschen Zeitung feierte, es ist die Liebe der Deutschen zu Helene Fischer, von deren Mega-Giga-Superlativ-Konzert vor 130.000 Zuschauern in München Marlene Knobloch berichtete. 2,5 Stunden fühlt, fliegt, stampft, tanzt Fischer auf der 130 Meter langen Bühne. Bei Luftballons, einem Song über den Tod von geliebten Menschen, liegen sich Männer weinend in den Armen. Bei Atemlos rauschen die Hände in die Luft. Und davor, danach, währenddessen, ewige ekstatische Einigkeit. Will man Deutschland verstehen, muss man zu Helene Fischer. So die SZ-Autorin Marlene Knobloch. Doch wohin wendet man sich, um die Russen zu verstehen? Ob sie den kriegerischen Kremlherrscher Putin mehrheitlich toll finden oder gerade nicht, darüber kursieren widersprüchliche Ansichten und in der vergangenen Woche kamen weitere hinzu. Viele Russen hassen Putin, behauptete Maria Aljochina, die Sängerin des feministischen Performance-Kollektivs Pussy Riot, in der Neuen Zürcher Zeitung. Aljochina ergänzte, der Westen ist getäuscht worden durch die russische Propaganda. Sie hat das Gerücht verbreitet, wonach 80% der Russen die Kriegspolitik des Präsidenten unterstützen. Das ist aber eine reine Lüge. Dagegen war sich der ukrainische Schriftsteller Taras Prochasko in der Wochenzeitung Die Zeit sicher, Russland, ganz Russland, nicht nur eine Handvoll Putinisten, kann die Existenz der Ukraine, die sich als solche bezeichnet, nicht ertragen. Russland liebt die Ukraine so sehr, dass es das Ukrainischsein über alles hasst. Die Auslöschung des Ukrainertums ist das Wesen Russlands. Starke Worte mit einem leichten Beigeschmack von starkem Tobak. Generell bot das Feuilleton der Zeit, das 6 Monate nach Kriegsbeginn komplett von ukrainischen Künstlern und Künstlerinnen bestritten wurde, jede Menge markigen Klartext und pathetische Rhetorik. Der Publizist Pavlo Kasarin etwa schmetterte, unser Krieg wird die Konturen des Kontinents bestimmen, Regeln und Grenzen festlegen. Über unsere Realität werden Bücher geschrieben und Dissertationen verteidigt werden. Wir sind das Epischste, was dieses Jahrhundert zu bieten hat. Wir haben noch nicht gesiegt, doch wir haben bereits gesiegt. Unsere Kinder werden uns beneiden. Unsere Enkel werden es müde sein, uns zuzuhören. Offenbar noch nicht müde ist das Publikum, zumindest das journalistische Fachpublikum, wenn Thilo Sarrazin das Wort erhebt. Sämtliche Feuilletons berichteten über die Vorstellung des Sarrazin-Buches »Die Vernunft und ihre Feinde«, bei der auch der Schriftsteller Uwe Tellkamp mitwirkte. Auf die unterschiedlichen Temperamente der Protagonisten wies Tanja Martini in der Tageszeitung hin. Während Sarrazin den entspannten Pseudorationalisten gab, wirkte Tellkamp wie ein Wutbürger auf Kokainentzug, als er ein zorniges Wortgewitter über dem Publikum aus ca. 40 JournalistInnen niedergehen ließ, das sogar Sarrazin überrascht haben dürfte, der anschließend sagte, wenn Sie meinen Vortrag hören, merken Sie den Unterschied von Kunst und Handwerk. Jetzt kommt das Handwerk. Laut Gerrit Bartels vom Berliner Tagesspiegel handelte es sich bei besagtem Wortgewitter um eine satirische Abrechnung mit der Politik und den AkteurInnen der Ampelregierung. Vom Habecken ist darin die Rede und von den Bärbockenden, vom Lauterbachen und vom Scholzen, aber auch vom Merkeln und Merzen, von der Talkshowkratie. Um Inhalte, weiß Tellkamp, geht es im Staatsschauspiel schon lange nicht mehr. Aber auch nicht bei ihm. Er gefällt sich in seinen Formulierungen, beobachtete Gerrit Bartels. Trotzdem glauben nach Ansicht der SZ viele Leute, Dichter wären die besseren Politiker. Und diesen Leuten erklärte Gustav Seibt auch anhand des Buches »Poesie und Politik« von Jochen Hörisch, warum das eher nicht der Fall ist. Dabei bestritt Seibt keineswegs die politische Wirksamkeit von Literatur. Der Dichter als Medium, dessen Werke mehr wissen, als er selbst meint. Bücher, die nicht als Tendenzschriften funktionieren, sondern als Symptome, die also nicht in einem sozialen Sinne gut, moralisch, konstruktiv, vaterländisch, sozial sind, sondern unwillkürlich an Triebe und Gefühle rühren, können eine Gesellschaft besser mit sich bekannt machen als gut gemeinte Sozialreportagen. Der große Künstler kann sich sogar als Bruder des politischen Verbrechers begreifen. Das zeigt Hörisch an dem naheliegenden, aber viel zu wenig gelesenen Beispiel von Thomas Manns Essay »Bruder Hitler«. Womöglich viel gelesen worden wären die 2 Bücher zum Film »Der junge Häuptling Winnetou«. Und diese Aussicht erregte einige antirassistisch und antikolonialistisch gesinnte Aktivisten so sehr, dass ihr Protest den Ravensburger Verlag zum Rückzug der Titel motivierte. In der NZZ schüttelte Benedikt Neff über die Aktivisten den Kopf. Sie wollen, dass sich der Westen fremde Kulturen nicht aneignet. Sie wollen allerdings auch keine Renationalisierung. Ein anderer, ein Indianer, ein Rastafari, ein Ghetto-Rapper darf man nicht sein. Kulturen vermischen ist verboten. Hinter der Schweizer Fahne soll man sich aber auch nicht versammeln. Deshalb lautet der unausgesprochene Auftrag, sei nichts. Im Tagesspiegel prallten 2 Meinungen zu Karl May aufeinander. Unter dem Titel »Porträt eines Pazifisten« verteidigte der Karl May-Biograf Rüdiger Schaper den Großschriftsteller, er wollte Frieden und klagte die Kolonialherren an. Der Psychologe Red Haircrow unterstützte dagegen den Protest gegen falsche Repräsentationen, Stereotype, eurozentrische und rassistische Darstellung, auch im Werk Karl Mays, und prangerte an, eine Industrie verdient Millionen mit der falschen Darstellung von Menschen, die noch immer Genozid und Ethnozid unterworfen sind. Es ist nicht zu ändern. Auch in der vergangenen Woche bezeugten die Feuilletons vor allem die missliche Verfasstheit der Welt. Umso entschiedener wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag. Vielleicht lassen Sie ja mal wieder so richtig raus, was die Tageszeitung per Überschrift proklamierte. Tanzwut und Lebensfreude.
Guter Vorschlag von Arno Orzesek, der sich die Feuilletons dieser Woche vorgenommen hat. Und das war Fazit mit Sigrid Brinkmann. Gute Nacht und bis morgen.